rüber, und er könnte in Frieden sterben. Er fasste sich an den Hals und griff nach dem kleinen Lederbeutel, den er stets dort trug. Darin befanden sich die Knochen der vier Finger, die sein König ihm verkürzt hatte, und zwar an dem gleichen Tag, an dem er ihn zum Ritter geschlagen hatte. Mein Glück! Mit den gekürzten Fingern suchte er auf seiner Brust, fand jedoch nichts. Der Beutel war zusammen mit den Fingerknochen verschwunden. Stannis hatte nie begreifen können, warum er die Knochen aufbewahrte. »Um mich an die Gerechtigkeit des Königs zu erinnern«, flüsterte er durch die aufgeplatzten Lippen. Doch jetzt waren sie fort. Das Feuer hat mir mein Glück und meine Söhne geraubt. In seinen Träumen brannte der Fluss immer noch, und Dämonen tanzten mit flammenden Peitschen auf dem Wasser, während Männer verkohlten und unter den Hieben loderten. »Mutter, hab Gnade«, betete Davos. »Rette mich. Liebe Mutter, rette uns alle. Mein Glück ist dahin, und so auch meine Söhne.« Er weinte jetzt. Die salzigen Tränen rannen ihm über seine Wangen. »Das Feuer hat sich alles geholt. Das Feuer.« Vielleicht war es nur ein Windstoß, der über den Fels strich, oder das Plätschern des Meeres, doch plötzlich hörte Davos ihre Antwort. »Ihr habt das Feuer gerufen«, flüsterte sie mit einer Stimme, die so zart war wie das Rauschen der Wellen in einer Muschel, traurig und leise. »Ihr habt uns verbrannt, verbrannt, verbrannt.«
»Sie war es«, rief Davos. »Mutter, verdamme uns nicht. Sie war es, die euch verbrannt hat, die rote Frau. Melisandre, sie!«
Er konnte sie vor sich sehen. Das herzförmige Gesicht, die roten Augen, das kupferfarbene Haar, die roten Gewänder, die sich beim Gehen in einem Wirbel aus Seide und Satin wie Flammen bewegten. Sie war aus Assai in den Osten gekommen, nach Dragonstone, und hatte Selyssa und die Männer der Königin für ihren fremden Gott gewonnen, und dann auch den König, Stannis Baratheon selbst. Er hatte sogar das flammende Herz auf sein Banner gesetzt, das flammende Herz von R'hllor, dem Herrn des Lichts und dem Gott von Flamme und Schatten. Auf Melisandres Drängen hin hatte er die Sieben aus ihrer Septe auf Dragonstone holen und sie vor den Toren der Burg dem Feuer übergeben lassen, und später hatte er auch den Götterhain von Storm's End niederbrennen lassen. Sogar den Herzbaum, einen riesigen weißen Wehrholzbaum mit ernstem Gesicht.
»Das war ihr Werk«,
wiederholte Davos schwächer.
»Ihr Werk und auch deins, Zwiebelritter. Du hast sie in der Dunkelheit der Nacht nach Storm's End gerudert, damit sie ihr Schattenkind gebären konnte. Du bist nicht frei von Schuld, nein. Du bist unter ihrem Banner geritten, und es wehte auch an deinem Mast. Hast du nicht zugeschaut, wie die Sieben auf Dragonstone brannten, und was hast du getan? Sie hat die Gerechtigkeit des Vaters dem Feuer übergeben, die Gnade der Mutter, die Weisheit des alten Weibs. Schmied und Fremder, Jungfrau und Krieger, sie hat alle zum Ruhm ihres grausamen Gottes den Flammen überlassen, und du hast daneben gestanden und den Mund gehalten. Sogar, als sie den alten Meister Cressen umgebracht hat, sogar da hast du keine Hand gerührt.«
Das Segel war 100 Meter entfernt und glitt rasch durch die Bucht. In wenigen Augenblicken wäre es vorüber und würde wieder kleiner werden. Sir Davos Seaworth begann, seinen Felsen zu erklettern. Mit zitternden Händen zog er sich nach oben, ihm war schwindlig vom Fieber. Zweimal rutschten seine verstümmelten Finger vom feuchten Stein ab, und er wäre beinahe gestürzt, doch irgendwie gelang es ihm, die Spitze zu erklimmen. Wenn er fiel, war er so gut wie tot. Aber er musste leben. Wenigstens noch eine kleine Weile. Da gab es noch etwas, das er zu erledigen hatte. Die Spitze des Felsens war zu klein, um sicher darauf zu stehen, schwach wie er war. Daher hockte er sich hin und winkte mit den abgemagerten Armen.
»Schiff!« schrie er in den Wind. »Schiff! Hier! Hier!«
Von dort oben konnte er den schlanken, gestreiften Rumpf, die bronzene Bugfigur, die aufgeblähten Segel besser sehen. Der Name war auf den Rumpf geschrieben, nur hatte Davos niemals lesen gelernt. »Schiff!« rief er erneut. »Hilfe! Hilfe!« Ein Seemann auf der Back bemerkte ihn und zeigte zu ihm hinüber. Davos sah, dass weitere Seeleute an die Reling traten und zu ihm hinüberschauten. Kurze Zeit später holte die Galeere die Segel ein, die Ruder glitten heraus und das Schiff schwenkte herum in Richtung auf seine Zuflucht. Es war zu groß, um sehr dicht an den Felsen heranzugelangen, daher ließ man in 30 Metern Entfernung ein Boot zu Wasser. Davos klammerte sich an seinen Stein und sah zu, wie es auf ihn zukroch. 4 Männer ruderten, derweil ein 5. am Bug saß.
»Du da!« rief der 5., als sie die Insel fast erreicht hatten. »Du auf dem Felsen, wer bist du?«
»Ein Schmuggler, der über sich selbst hinausgewachsen ist«, dachte Davos. »Ein Narr, der seinen König zu sehr geliebt und auch über seine Götter vergessen hat. Ich!« Seine Kehle war knochentrocken und er hatte das Sprechen verlernt. Die Worte fühlten sich eigentümlich auf seiner Zunge an und klangen noch fremder in seinen Ohren.
»Ich habe an der Schlacht teilgenommen. Ich war ein Kapitän, ein Ritter. Ich war ein Ritter.«
»Eisherr«, sagte der Mann, »und welchem König habt ihr gedient?«
Die Galeere konnte auch Joffrey gehören, erkannte er plötzlich. Wenn er jetzt den falschen Namen sagte, würde man ihn seinem Schicksal überlassen. Aber nein, der Rumpf war gestreift. Das Schiff war aus Lys und gehörte Salador Saan. Die Mutter hatte es hergeschickt. Die Mutter in all ihrer Gnade. Sie hatte eine Aufgabe für ihn. »Stannis lebt«, wusste er plötzlich. »Ich habe noch immer einen König und Söhne. Ich habe noch andere Söhne und ein treues, liebendes Weib.« Wie hatte er das nur vergessen können? Die Mutter hatte wahrlich Gnade gezeigt.
»Stannis«, rief er dem Lyseni zu, »bei den guten Göttern, ich diene König Stannis.«
»Ei«, erwiderte der Mann im Boot, »und wir ebenso.«